Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier, ja, und für diese Folge habe ich mich diesmal auf den Weg nach Berlin gemacht, genauer gesagt zum Bundesverband Tischler Schreiner Deutschland. Denn heute soll es einmal um einen Überblick gehen, welche Themen das Tischler- und Schreinerhandwerk bundesweit momentan so umtreiben. Ja, wirtschaftliche Herausforderungen, politische und bürokratische Hürden, technische Neuerungen. Zu all diesen Aspekten ist in den vergangenen Monaten eine Menge passiert und ja, immer wieder gilt es auch für das Handwerk allgemein und eben auch für das Tischler- und Schreinerhandwerk im Speziellen, sich zu positionieren, die Interessen der Betriebe zu vertreten und einfach auch die Augen und Ohren stets offen zu halten, um rechtzeitig eben agieren zu können. Dass dies keine leichte Aufgabe werden wird, wusste Frau Dr. Katharina Gamilczek, als sie im Februar dieses Jahres die Hauptgeschäftsführung von Tischler Schreiner Deutschland in Berlin übernommen hat. Doch zum einen kennt und liebt sie die Holzbranche schon seit vielen Jahren und zum anderen scheut sie sich auch nicht vor herausfordernden Aufgaben, so zum Beispiel auch nicht vor einem Besuch in unserer Lauschwerkstatt. Und ich sage daher Hallo und schön, dass Sie in dieser Folge mit dabei sind, an Frau Dr. Gamilczek.
Vielen Dank, Herr Südmeier, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Sie sind der Holzbranche schon seit vielen Jahren verbunden. Nach Ihrem Jurastudium und Ihrer Promotion in Rechtswissenschaften haben Sie seit dem Jahr 2000 beim Gesamtverband des Deutschen Holzhandels erst als Justiziarin und ab 2011 dann als stellvertretende Geschäftsführerin tätig. Was hat Sie an der Holzbranche gereizt, beziehungsweise welche Erfahrungen haben Sie in den ganzen Jahren gesammelt?
Das ist jetzt schwierig in kurzen Worten zusammenzufassen. Also eigentlich bin ich in der Holzbranche 2000 eher durch Zufall gelandet. Ich war damals frisch mit der Uni fertig, hatte meine Promotion hinter mir und stand zwischen zwei Jobangeboten und konnte mich nicht so recht entscheiden. Und dann kam das dritte Angebot, nämlich als Justiziarin beim Gesamtverband Deutschen Holzhandel anzufangen. Und die Stelle hat mich sehr gereizt, weil ich damals die erste Juristin war, die der GD Holz eingestellt hat in seiner langen Zeit. Und ich da auch wieder einen Bereich völlig neu aufbauen konnte. Und ich habe es auch wirklich nicht bereut, weil ich so viel lernen durfte, so viele für mich nach wie vor sehr wichtige Personen kennenlernen durfte. Und vor allen Dingen, weil ich in die Holzbranche gekommen bin, die ich über die vielen, vielen Jahre sehr, sehr lieben und schätzen gelernt habe.
Gab es denn vorher schon so, ich sag mal, irgendwelche Verbindungen zum Werkstoff Holz?
Nein, überhaupt nicht. Da muss ich ehrlich sein. Also ich hatte wirklich 2000 keinen Stallgeruch, wie es so schön heißt. Und wenn ich so zurückblicke, war damals auch dieses Vorstellungsgespräch, was ich da geführt habe, so erfrischend anders im Vergleich zu den anderen Vorstellungsgesprächen, die man 2000 geführt hat. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, das können sich die Jüngeren heute gar nicht mehr vorstellen, wie man vor 20 Jahren Vorstellungsgespräche geführt hat. Da war das wirklich mit Assessment Center, die man da hinter sich bringen musste. Da war das noch ein Arbeitgebermarkt. Also es waren wirklich ganz andere Voraussetzungen und es wurde keine Miene verzogen. Man konnte schlecht einschätzen, wie komme ich an in dem Gespräch oder ist das eigentlich auch schon alles vorbei? Und dann habe ich halt dieses Gespräch mit dem damaligen Geschäftsführer vom GD Holz geführt und er begrüßte mich mit den Worten, Ihre Bewerbung ist so top, Sie haben den Job. Und das war die Einleitung zum Gespräch und das war wirklich eine sehr, sehr einschneidende Erfahrung damals und das war so sympathisch anders und ich habe es nie bereut.
Und über die Jahre hat sich dann eben die Liebe zum Holz weiterentwickelt.
Selbstverständlich. Natürlich hat man dann auch viel gelernt, viel Unterstützung bekommen und irgendwann war dann natürlich auch eine schon etwas substantiiertere Verbindung zum Werkstoff Holz dann auch da.
Wenn Sie es noch mal so kurz skizzieren können, Was waren denn so Ihre Arbeitsschwerpunkte beim GDH?
Also ich bin eingestellt worden damals erstmal primär zum Aufbau eines arbeitsrechtlichen Kompetenzzentrums, wie man sich das so vorgestellt hatte. Und das ist aber natürlich ganz schnell dann auch als Beratungsstelle für alle juristischen Fragestellungen dann geworden, die eben in so mittelständischen, unternehmergeführten Betrieben einfach aufkommen. Und es sind dann im Laufe der Zeit dann auch immer mehr Aufgaben noch dazugekommen. Das waren dann auch viel organisatorische Aufgaben. Ich habe dann auch sehr von Anfang an sehr viel auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit dann noch mit übernommen, weil mir das auch gelegen hat. Man hat sehr viel auch redaktionelle Arbeiten übernommen. Wir haben Newsletter entwickelt, wir haben Magazine entworfen, wir haben dann auch viele Veranstaltungen organisiert. Also wir sind dann auch immer sehr früh in die Öffentlichkeit gegangen, um halt dann auch für das Holz und dann natürlich auch im Schwerpunkt für den Holzbau dann auch Werbung zu machen. Das war nicht immer, da standen die Türen nicht immer von Anfang an so offen, wie sie heute sind. Ja, da hat sich schon viel gewandelt. Das war schon gute und wichtige Lobbyarbeit, die wir dann seit 2010 bis 2020 dann auch wirklich kontinuierlich durchgeführt haben.
Schon ein weites Feld.
Dann ist ein sehr weites Feld, ja.
Als neue Hauptgeschäftsführerin jetzt von Tischler Schreiner Deutschland haben Sie nun von der Händlerseite zur Verarbeiterseite gewechselt. Mit welchem Ziel haben Sie sich für diesen Schritt entschieden?
Also für mich ist es dann eigentlich eine sehr konsequente Weiterentwicklung gewesen, jetzt hier in der Wertschöpfungskette letztlich vom Handel dann beim Handwerk dann ankommen zu dürfen, am Ziel zu sein und dann eigentlich im schönsten Bereich der Wertschöpfungskette dann auch tätig zu werden. Und da, wenn eben auch der Werkstoff dann zum Produkt wird und dann auch wirklich die Menschen erfreut, ja, das ist ein Holzprodukt, ist immer ein tolles Produkt, hochemotional und es bleibt ein Naturprodukt. Also von daher, es war jetzt dann eine sowohl berufliche Weiterentwicklung, es war nochmal eine Chance jetzt da, auch den nächsten Karriereschritt zu machen und auch nochmal so ein bisschen auch aus der Komfortecke wieder raus, wieder neue Herausforderungen annehmen und dann aber auch mit dem großen Erfahrungsschatz, den man einfach im Laufe der Jahre dann jetzt erworben hat, den nochmal gestaltend einzubringen in einer neuen Branche, das hat gereizt und da sehe ich auch meine Aufgaben in der Zukunft drin.
In Teilen haben Sie das jetzt gerade schon beantwortet, so ein bisschen, also was passiert aus dem Werkstoff oder was wird mit dem Werkstoff gemacht? Aber wenn Sie das nochmal so ein bisschen umreißen könnten, was macht das Tischler- und Schreinerhandwerk in Deutschland für Sie aus?
Also das hat auch ganz viele Aspekte. Zum einen natürlich das Gestalterische, das Künstlerische, aber auch einfach die Tätigkeit als solches, die natürlich den wichtigen Aspekt als solches angibt, aber auch das Handwerk, ne? Das Handwerk in seiner Gänze. In der neuen Ausgabe von Brand 1 lautet der Titel Das Handwerk, der unterschätzte Riese. Und das Ganze ist jetzt dann nochmal unterlegt damit mit den Informationen, dass es im Handwerk 5,6 Millionen Beschäftigte gibt und in der Automobilbranche 800.000. Und ich glaube, das ist auch der große Reiz des Handwerks. Wir haben eine unglaubliche Wirtschaftskraft. Ja, wir sind das Rückgrat der Gesellschaft, wie es auch so schön heißt. Aber wir sind da teilweise noch ein Stück weit zu bescheiden und müssen einfach auch erreichen, dass uns da auf politischer Ebene mehr Gehör gewährt wird. Und das macht für mich auch Handwerk aus, eine unheimliche Verwurzelung in der Region, eine Demut vor dem Werkstoff, ja, weil Holz ist ein Naturprodukt und es ist immer ein Stück weit auch eine Wundertüte. Und man stellt sich dieser Aufgabe dann trotzdem und dass man aber dann auch so seine eigenen wirtschaftlichen und politischen Interessen einfach doch mehr auch noch einbringen muss. Und das ist für mich auch Handwerk, darin sehe ich meine Aufgaben.
Kommen wir jetzt vielleicht auch mal direkt zu den zentralen Aufgaben des Bundesverbandes, eben als Interessenvertretung für die Branche. Sie als Bundesverband und eben auch als Geschäftsführerin sind im Grunde das Sprachrohr von tausenden Betrieben auf politischer Ebene. Welche Themen stehen da momentan so auf der Agenda?
Bürokratieabbau, 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 um es mal so ein bisschen sehr plakativ zu sagen. Also die Flut an bürokratischen Anforderungen, die vielleicht alle für sich genommen gar nicht so schlimm sind. Ja, das ist eine Dokumentation an der Stelle, das ist vielleicht dann nochmal eine kleine Aufbewahrung an anderer, aber die einfach in der Fülle und in der Vielzahl den Betrieben wirklich die Luft nimmt, die Luft zum Arbeiten nimmt. Also gerade eben in einem Gespräch wurde mir gesagt, früher hat man zu 80% hat man schaffen können und zu 20% hat man die Verwaltung erledigt und heute ist es genau umgekehrt. Ja, ich muss mich zu 80% meiner Zeit als Unternehmer der Verwaltung widmen und habe nur 20% Zeit, um mich wirklich meinen Aufgaben, meinem eigentlichen Geschäftsmodell dazu zu wenden. Und das ist natürlich ein krasses Missverhältnis und da müssen wir dran. Mit allen Kräften, die uns zur Verfügung stehen, müssen wir dagegen angehen. Das ist ja ein Thema, was auch schon sehr adressiert ist, was ja an sich auch scheinbar schon in der Politik angekommen ist. Bürokratieabbau hört man überall. Das Wort wird inflationär verwendet. Aber es ist natürlich schon auch schwierig, dass eine ja, dass die Bürokratie sich selbst abschafft. Das ist ja, die Verwaltungsstellen müssten ja dann teilweise auch von ihren eigenen Aufgaben so ein bisschen mal absehen. Das ist ein dickes Brett, das müssen wir weiter bohren. Und daneben kommen natürlich auch dann aus den verschiedensten Ecken und Enden dann neue Belastungen auf die Betriebe zu, die es dann halt da auch politisch zu verhindern gilt. Also zwei aktuelle Beispiele sind die Gefahrstoffverordnung, die jetzt uns sehr politisch umtreibt, und natürlich auch der neue Gebäudetyp E, der auch seine Fallstricke hat, auf die man hinweisen muss.
Ja. Nochmal zum Thema Bürokratieabbau. Ja. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks, ZDH, hat das ja auch als großes Thema auf seine Fahnen geschrieben. Wie funktioniert bzw. wie gelingt da auch so der Schulterschluss zwischen den einzelnen Gewerken?
Sehr gut. Also der ZDH ist unsere Dachorganisation, und jetzt auch gerade für mich als Neuling ist es eine sehr gute Anlaufstelle. Wir haben da viele sehr kompetente Kollegen in den einzelnen Bereichen sitzen, zu denen kurze Wege bestehen, die man anrufen kann. Und der ZDH ist da wirklich exzellent aufgestellt und teilt sein Wissen auch sehr regelmäßig, bietet sehr viele Veranstaltungen an, bietet sehr viele Sitzungen an. Und vor allen Dingen hat man da auch immer den gewerkeübergreifenden Blick über den Tellerrand. Das tut manchmal auch ganz gut, dass man sieht, dass nicht nur dem eigenen Gewerk da jetzt hier so ein bisschen die Luft zum Arbeiten genommen wird, sondern dass es den anderen genauso geht. Und in der Gemeinsamkeit ist man einfach auch stärker.
Sie hatten das vorhin gesagt, man muss sich Gehör verschaffen, gerade auf Bundesebene, aber teilweise manchmal sogar auch auf europäischer Ebene, gerade wenn es beispielsweise um Normungsfragen geht. Wie gelingt das einem Bundesverband eben, da sich Gehör zu verschaffen?
Das ist natürlich auch nicht so einfach, und auch da braucht man starke Partner, und auch hier ist der ZDH zu nennen. Also der ZDH ist zum einen da wirklich auch sehr gut aufgestellt, und über den ZDH haben wir auch Zugang zu dem sogenannten SBS, also Small Business Standards, die dann halt auch auf der europäischen Ebene direkt in den Gremien auch mitarbeiten und wir auch über den SBS in Gremien, in europäischen Gremien mitarbeiten können. Also da sind jetzt hier auch namentlich mal vor allen Dingen zwei Akteure zu nennen. Das ist aus unserem Haus der Herr Spiekers, der da im Bereich Rund- und Schnittholz in den Gremien sitzt, oder auch vom Landesverband NRW, der Herr Heibach, der dann auch bei der Möbelnormung ein wichtiger Akteur ist und die Interessen des Handwerks vertritt.
Dann nach innen gesehen mal so ein bisschen die Verzahnung. Also der Bundesverband ist ja im Grunde die dritte Stufe, also Bundesverband, Landesverbände, Innungen. Wie lassen sich auf dieser Ebene die Interessen am besten bündeln, beziehungsweise wie funktioniert da das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Akteuren?
Also da sind wir natürlich schon auch um eine gute Zusammenarbeit bemüht, und das alles andere wäre ja auch völlig irrsinnig. Ja, wir als Bundesverband bündeln die Interessen auf Bundesebene, die auch auf Bundesebene adressiert werden müssen. Und es ist nun mal so, dass viele Bundesministerien nun mal mit den Bundesverbänden jetzt hier sprechen. Das ist einfach die Hierarchie, die überall auf politischen Ebenen dann auch eingehalten wird. Und das heißt aber ja nicht, dass wir unsere Bundesarbeit jetzt in irgendeiner Weise zum Selbstzweck machen, sondern bei all unseren Aufgaben haben wir immer im Blick, ist der Auftrag, dass wir die Vorteile und die Interessen unserer Mitglieder, also unserer Landesverbände, da vertreten und dann natürlich mittelbar abgeleitet die der Innungsbetriebe. Also das ist die Basis, für die wir unsere Arbeit machen, an der sich dann auch unsere Arbeit immer zu richten hat. Und insofern funktioniert das auch gut, dass wir halt im engen Austausch mit den Ländern auch hören müssen, wo der Schuh jetzt am meisten drückt, wo Sorgen bestehen, weil wir den unmittelbaren Kontakt zum Betrieb ja nicht haben. Da brauchen wir einfach unsere Mitglieder, die das dann nach oben an uns weitergeben, damit wir es dann an den verantwortlichen Stellen noch adressieren können.
Klar. Eine große Herausforderung, also insbesondere für Betriebe, die hauptsächlich in den Bereichen Fenster und Türen unterwegs sind, ist die anhaltende Flaute im Bausektor. Es werden deutlich weniger Wohnungen gebaut als veranschlagt und auch als notwendig. Wie beurteilen Sie die Auswirkungen eben auf das Tischlerhandwerk, und ja, welche Maßnahmen wären da aus Ihrer Sicht notwendig, um dem auch entgegenzusteuern?
Das ist ein ganz schwieriges Feld. Und Sie hatten es ja eingangs gesagt, ich komme aus dem Holzhandel. Und da war diese Baukrise schon sehr viel früher angekommen, als sie jetzt im Handwerk ankommt. Wir brauchen wieder mehr politische Stabilität. Also ich glaube schon, dass wir die Politik, die wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, dass die auch zu einer großen Verunsicherung am Markt auch geführt hat. Jetzt wäre es natürlich zu einfach, der Politik alleine die Schuld zu geben. Es sind einfach die globalpolitischen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, die sehr, sehr unberechenbar geworden sind, die für eine große, ja, für sehr instabile Situationen gesorgt haben, namentlich der Ukraine-Konflikt oder auch Pandemien. Ja, Corona hat natürlich ihr Übriges getan, um dann auch den Markt zu verunsichern. Und die gesamte Situation hat dann auch wieder zu einer Inflation geführt, die den Bürger verunsichert hat. Dann gab es halt doch innenpolitische Entscheidungen. Jetzt sind wir dann doch wieder bei der Regierung, die den Bürger weiter verunsichert haben. Dann gab es eine neue Zinspolitik, die auch ihr Weiteres dazu beigetragen hat. Also kurzum, viele einzelne Mosaiksteinchen haben zu der Situation, Gesamtsituation in der Bauwirtschaft geführt, die wir momentan haben. Es bedarf jetzt, dass wir wieder mehr Ruhe reinbringen. Das ist der Appell letztlich an die Politik, dass hier wieder wirklich stabile Politik betrieben wird, Baupolitik betrieben wird, die dann auch umgesetzt wird. Es war ja der Bau von vielen Wohnungen angekündigt. Ja, man ist immer sehr großmundig in den Ankündigungen, aber setzt dann doch sehr wenig um. Da muss natürlich wieder mehr passieren. Da muss dann auch mehr Kraft und Energie rein verwendet werden. Dann müssen sicherlich auch die sehr schwierigen Fördermaßnahmen oder beziehungsweise, was heißt schwierig, einfach die Bedingungen, um Kredite zu bekommen oder auch um Förderkriterien zu erfüllen, das muss einfacher werden für den Bürger, das muss wieder verlässlicher sein. Es kann, darf nicht sein, dass Subventionen dann von einem Jahr auf dem anderen einfach gestrichen werden, dass da ganze Haushaltsplanungen dann ins Wanken geraten. Also kurzum, da sind schon eine ganze Menge Stellschrauben, an denen gedreht werden kann, um das Ganze wieder zu beruhigen. Andererseits denke ich schon, es geht ja nicht anders. Wir brauchen den Wohnraum und insofern sehe ich dann als mittelfristige Entwicklung schon auch wieder eine Beruhigung und Stabilität am Markt, die auch dann im Handwerk wieder für Ruhe sorgen wird und für Aufträge sorgen wird.
Stichwort Instabilität und auch Verunsicherung. Ein Bereich, wo das auch zu sehen war, war eben das Thema Lieferketten und wie anfällig diese sind und welche Auswirkungen da Störungen haben. Das haben wir in den vergangenen Jahren eben mit der Pandemie und spätestens dann eben auch seit Beginn des Krieges in der Ukraine erfahren müssen. Hinzu kommen gerade beim Rohstoff Holz zunehmend auch Auswirkungen des Klimawandels, sodass eben manche Holzarten deutlich weniger oder möglicherweise in Zukunft auch gar nicht mehr wirklich verfügbar sein werden. Sie haben den Markt über lange Zeit eben aus Händlersicht beobachtet. Auf welche Veränderungen müssen sich da Tischlereien in Zukunft möglicherweise einstellen?
Ich denke schon auf große. Also unser Brot- und Butterbaum, die Fichte, die wird es mittelfristig oder langfristig gesehen nicht mehr geben, unser Baustoff. Ja, das hängt mit vielen Umständen zusammen. Das ist der Klimawandel, der eben für eine größere Dürre und Trockenheit sorgt. Das ist einfach auch aus der Geschichte, aus der Historie entstanden, dass wir eben diese Monokulturen bei der Fichte hatten. Das sind überhaupt keine Schuldzuweisungen an die früheren Generationen. Das war kriegsbedingt. Das waren die hohen Reparationsleistungen, die Deutschland zu leisten hatten. Und dann hat man eben das Holz genommen und da spielten ja auch noch andere Ursachen auch noch eine Rolle und man hat dann sich für die Fichte entschieden, die schnell wachsend ist, die eine gute Eigenschaften hat und dass sie jetzt heute nicht so klimaresilient ist, wie sie sein müsste, um dem Klimawandel wieder standzuhalten. Das sind einfach eine Verquickung von Umständen, denen wir uns stellen müssen. Also kurzum, ich denke schon, dass wir gefordert sind, sehr in Forschung und Entwicklung zu investieren, um auch neue Baumarten auch letztlich oder auch Baustoffe aus neuen Baumarten, aus Laubholz dann auch jetzt hier zu entwickeln, die dann auch eingesetzt werden können, die dann perspektivisch gesehen auch die Fichte dann ersetzen können. Und da müssen sich dann natürlich auch die Tischler und die Schreinerbetriebe darauf einstellen, wenn sie mit neuen Produkten dann umzugehen haben. Und es ist ja auch nicht nur, dass wir jetzt hier in Deutschland einen Wandel in den Holzarten erleben, sondern wir werden ja auch im Import uns neuen Entwicklungen einfach stellen müssen. Da kommt jetzt ja die entwaldungsfreie Lieferkette auf uns zu, kurz EUDR. Also das bedeutet, dass alle Holzprodukte, Und ich beziehe mich jetzt mal nur auf die Holzprodukte, die jetzt hier am Markt zur Verfügung gestellt werden in Deutschland, dass sie einer besonderen Sorgfaltspflicht dann vorher unterzogen werden müssen. Und es muss halt sichergestellt werden, dass diese Holzprodukte nicht aus Flächen oder nicht von Flächen stammen, auf denen Entwaldung oder Waldschädigung stattfindet. Das ist auch aus Tischler- und Schreinersicht ein unglaubliches Bürokratiemonster, ein weiteres, was auf die Betriebe zukommen wird. Und ich kenne auch noch aus meiner alten Tätigkeit zahlreiche Unternehmen, die früher importiert haben oder die halt auch gesagt haben, wenn die EUDR dann erstmal kommt, werden wir unseren Betrieb so nicht mehr weiterführen können. Und das werden wir dann am Markt schon merken, dass dann noch vielleicht die ein oder andere Baumart und Holzart nicht mehr so verfügbar sein wird.
Gibt es denn irgendwelche Perspektiven, welche ja, neuen Holzarten möglicherweise erschlossen werden oder was dann möglicherweise in Zukunft stärker verfügbar sein wird? Oder gibt es da irgendwelche?
Naja, man diskutiert natürlich jetzt hier auch in Deutschland, welche Rolle die Douglasie später oder spielen soll. Ja, oder man besinnt sich dann auch wieder auf andere Holzarten. Also ich habe jetzt auch gerade bei den vielen Gute-Form-Wettbewerben, bei denen ich jetzt auch dabei sein durfte, gesehen, dass die Esche wieder ganz neu am Markt dann angekommen ist. Also man wird sich wieder auch auf andere Sachen jetzt hier besinnen. Und ich glaube aber im Bereich Bauholz ist gerade die Douglasie eine Holzart, die jetzt ja sehr auch geprüft wird, welche Rolle sie da zukünftig spielen wird.
Ein weiteres großes Thema ist das Thema Fachkräftemangel, nicht nur im Handwerk. Viele können es auch schon nicht mehr hören, zucken bei dem Wort schon zusammen, aber dadurch wird das Problem ja nicht kleiner. Wie versucht der Bundesverband eben diesem Problem ja entgegenzuwirken?
Ja, Fachkräftemangel, das ist auch eine große Herausforderung. Wir haben im Jahr 2023 wurde eine große Umfrage mal bei den Betrieben gemacht, die auch sehr gut wahrgenommen wurde. Ich glaube, es waren über 1000 Antworten dann auch auf diese Umfrage. Und da hat sich auch gezeigt, dass der Fachkräftemangel ganz vorne steht bei den Betrieben. Und Fachkräftemangel heißt ja auch die Fachkräftebindung, die immer schwieriger wird. Und da gilt es jetzt einfach, dass die Betriebe sich auch so aufstellen, dass Mitarbeitende gerne bleiben, dass sie eben nicht abgeworben werden, dass sie sich nicht so schnell abwerben lassen, weil sie einfach sagen, so einen tollen Arbeitsplatz kriege ich nirgendwo anders. Und das war letztlich ja auch für uns mit ein Anstoß, unser Projekt Ergonomie der Werkstatt ins Leben zu rufen. Und die Ergonomie hat ja zum Zweck, dass wir da eine Musterwerkstatt konzipieren, in der die Arbeitsbedingungen so dargestellt werden, dass sie die Gesundheit der Mitarbeiter erhalten können. Also danach richtet sich's aus, wie sind die klimatischen Verhältnisse, wie sind Lichtverhältnisse, wie sind die Arbeitstische einzustellen, dass da jetzt wirklich auch Wie ist der Boden zu begehen? Also dass einfach die Gesundheit, nicht weniger die Effizienz des Arbeitens, sondern die Gesundheit und das Wohlfühlen des Mitarbeiters dann im Mittelpunkt steht. Und alles in allem soll das dann eine Werkstatt werden, die dann eine Wohlfühlatmosphäre verbreitet, dass der Mitarbeiter sich gar nicht anders vorstellen kann, als dort zu arbeiten und damit dann der Arbeitgeber sowohl als Arbeitgeber in der Region attraktiv wird. Und dann vielleicht auch mehr Bewerbungen bekommt und gute Bewerbungen bekommt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass die bei ihm arbeiten, dann auch bei ihm bleiben. Ja.
Das ist so ein bisschen die Infrastruktur als attraktiver Arbeitgeber im Grunde zur Verfügung stellen.
Genau, ja? genau.
Was wäre aus Ihrer Sicht, wären noch weitere Punkte für Betriebe, um sich eben als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren?
Also ich denke schon, auch da müssen wir wieder vielleicht etwas selbstbewusster werden. Also das Handwerk muss sich nicht verstecken. Ja, also es ist ja dann deswegen auch ein großer Ansatz bei uns, diese Gleichstellung von der akademischen Ausbildung zu der handwerklichen Ausbildung, dass wir einfach auch deutlicher aufzeigen, welche enormen Entwicklungsmöglichkeiten und welches Entwicklungspotenzial auch für einen Gesellen in einem Betrieb bestehen. Und auch gerade, wenn man da jetzt auch Fachkräftemangel jetzt mal zu dem nächsten Megathema, nämlich die Demografieentwicklung nochmal dazu nimmt. Es stehen so viele Unternehmensnachfolgen an in den kommenden Jahren wie noch nie zuvor. Und das heißt, die Entwicklungsmöglichkeiten für einen Junggesellen oder dann auch einen Meister dann später seinen eigenen Betrieb zu übernehmen, die sind momentan gigantisch, die Möglichkeiten, die er hat. Und da ist, glaube ich, auch ein großes Potenzial, die eigene Attraktivität des Handwerks, des Tischler- und Schreinerhandwerks wirklich nach außen zu tragen und Entwicklungspotenzial aufzuzeigen, was es in vielen anderen, vielleicht auch akademischen Berufen so nicht gibt und nicht so geboten werden kann.
Zum Abschluss noch so ein kleiner Blick in die Zukunft. Das Tischlerhandwerk, sagen wir mal, in den nächsten 3, in den nächsten 5 oder vielleicht sogar in den nächsten 10 Jahren. Welche Herausforderungen warten Ihrer Ansicht nach eben mittel- bis langfristig auf die Branche und ja, wie wird sich das Gewerk aus Ihrer Sicht so in den nächsten Jahren entwickeln, vielleicht auch verändern?
Es wäre schön, wenn wir das so planen könnten. Also ich glaube schon, dass die Themen jetzt momentan von der Zeit etwas vorgegeben werden. Wir leben in unheimlich intensiven und sehr bewegten Zeiten. Wir müssen uns natürlich da auch überall immer drauf einstellen und danach auch unser Handeln ausrichten. Ich sehe schon, dass wir mittelfristig uns jetzt dann einfach unsere Betriebe etwas digitaler aufstellen müssen. Da ist ein großer Hebel, den wir nutzen müssen, um einfach effizienter zu werden in den Abläufen, die KI, ja, in den Abläufen, in denen das möglich ist, um eben auch dem Arbeitskräftemangel, um dem Fachkräftemangel einfach entgegenzuwirken, weil dann Arbeitsplätze, die zuvor jetzt hier Manpower erfordert haben, dann vielleicht automatisiert erledigt werden können. Das ist ein Schwerpunkt, da muss sich die Branche für öffnen. Da tut sich vielleicht das Handwerk noch an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch etwas schwer. Da sehe ich die Aufgabe auch eines Bundesverbandes über seine Landesverbände, dass man da wirklich dann auch da Hilfestellungen gibt, die dann den Einstieg da leichter machen. Ganz großes Thema werden dann auch die Unternehmensnachfolgen sein, die Konzentration am Markt, der wir einfach uns stellen müssen. Das ist jetzt kein Blick mehr in die Glaskugel, sondern da muss man sich einfach nur die nackte Statistik angucken. Das sehen wir auch heute schon. Die Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten. Die Betriebsschließungen nehmen immer mehr zu. Die Betriebe, die am Markt bestehen, werden immer größer. Die Anforderungen werden damit auch alle anders. Das wirkt sich natürlich auch auf unsere Bundesarbeit, unsere Arbeit im Bundesverband auch aus.
Klar, auf die ganze Struktur der
Organisation. Auf die ganze gesamte Struktur. Und das ist letztlich jetzt auch die dritte und die vornehmste Aufgabe, die wir natürlich immer auch mitzudenken haben, sei es nun in 3, 5 oder 10 Jahren, dass wir unsere Innungen stärken. Ja, dass wir einfach die Vorteile, die die Betriebe, die Tischler- und Schreinerbetriebe haben, in denen sie sich eben einer starken Gemeinschaft anschließen, dass die mehr nach außen transportiert werden, dass die Leistungen, die dort vor Ort geleistet werden und angeboten werden, dass die auch wertgeschätzt werden und dass man da die Betriebe, die bisher noch nicht in den Innungen sind, dass man sie motiviert, in die Innung reinzugeben und dass man der Arbeit in den Innungen und auch der ehrenamtlichen Arbeit, gerade auch bei den einzelnen Betriebsinhabern, die sich da als Obermeister, als Landesinnungsmeister dann auch engagieren, dass die auch besser und mehr auch wieder wertgeschätzt wird. Das ist so eine Daueraufgabe in 3, 5 und 10 Jahren. Und ansonsten, um mal jetzt wirklich nochmal ganz weit den Blick zu werfen, auch in 10 Jahren, ein Stück weit wird es die Zeit zeigen, aber dass wir als Handwerk, so als Tischler- und Schreinerhandwerk, auch in 10 Jahren noch genau unsere wichtige Rolle ausüben werden, wie wir es heute schon machen, da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Weil wir arbeiten mit dem schönsten und ältesten Werkstoff und er hat ja nebenbei auch das Potenzial, wirklich unser Klima zu retten. Und das sind, glaube ich, die beiden größten Herausforderungen, denen wir uns jetzt dann auch noch stellen müssen, dass wir dem Klimawandel dann auch noch die Stirn bieten. Und ja, da sind Tischler- und Schreinerbetriebe natürlich ganz vorne mit, um da mitzuhelfen.
Frau Dr. Gammelczyk, danke für den Einblick in die Arbeit des Bundesverbandes und den dann doch auch zum Schluss optimistischen Ausblick auf die Zukunft der Branche.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, vielen Dank natürlich auch wie immer an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten und Streamen dieser Folge. Für Fragen, Anregungen und Kritik gibt es wie immer unsere E-Mail-Adresse lauschwerkstatt@tischler.nrw. Ja, und damit bleibt zum Schluss nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.